sollten wir aber tatsächlich hinterfragen, ob die UNIFIL-Mission gegenwärtig ihrem Auftrag nachkommen kann. Wir haben auf der einen Seite einen massiven Streit zwischen dem UN-Generalsekretär Guterres und Israel. Und wir haben auf der anderen Seite eine Hisbollah, die sich wie die Hamas hinter der Zivilbevölkerung und im Zweifel auch hinter der UNIFIL versteckt. UNIFIL ist im Moment stark gefährdet und kann in keiner Weise ihrem Auftrag gerecht werden. Und ich schlage daher vor, und das ist meine ganz eigene persönliche Meinung, zumindest einen temporären Abzug mindestens aus den Hisbollah-Hochburgen zu veranlassen. Vielen Dank.
Das Wort erhält Dr. Nils Schmid für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Na ja, Herr Kollege Kubicki, der Ausflug in die Außenpolitik ist ja deutlich misslungen. Und Außenpolitik auf der Grundlage von Bildlektüre zu machen, ist doch ein bisschen dünn. Doch ein bisschen dünn. Und es ist ja schon bezeichnend, dass die CDU eine Aktuelle Stunde beantragt hat, im Gefolge einer vom Herrn Merz fahrlässig vom Zaun gebrochenen Debatte und Herr Merz selber dieser Debatte gar nicht beiwohnt. Ich will nur mal sagen, was Sie hier veranstalten, ist der staatspolitischen Verantwortung der Union nicht würdig und untergräbt jeglichen Anspruch auf die Kanzlerschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wissen Sie, wir sollten uns dieses unsägliche Schauspiel ersparen, dass man die Solidarität mit Israel, die hier unumstritten in der demokratischen Mitte des Hauses ist, zum Anlass nimmt, sich gegenseitig übertrümpfen zu wollen, bei der Frage, wer am schnellsten welche Waffen liefert. Ich finde, das wird der Verantwortung des gesamten Hauses und der demokratischen Mitte dieses Hauses nicht gerecht. Und besonders schlimm ist es, dass diese ganze Inszenierung, lieber Kollege Wadepfuhl, nur auf Hörensagen beruht. Und deshalb wende ich mich jetzt den Tatsachen zu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tatsache ist, die Bundesregierung hat keinen Lieferstopp für Waffen an Israel verhängt. Tatsache ist, Deutschland hat Waffen geliefert und wird weiterhin Waffen liefern. Denn das Selbstverteidigungsrecht Israels wird anerkannt, und dazu gehört auch, dass wir Israel dabei unterstützen, auch mit Waffenlieferungen. Selbstverständlich stellt bei jeder Waffenlieferung die Bundesregierung sicher, dass das internationale humanitäre Recht eingehalten wird. Und da braucht man gar nicht irgendwelche Unterstellungen hier in den Raum stellen, denn das gilt selbstverständlich für alle Waffenlieferungen, die Deutschland insbesondere in Kriegsgebiete tätigt. Und damit gilt es selbstverständlich auch für Israel. Und damit ist alles geklärt. Und ich will auch mal eins sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man muss schon ziemlich blind und taub sein, um nicht zu sehen, dass es massive Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des israelischen Vorgehens gibt. Und deshalb ist es natürlich besonders wichtig, dass bei solchen Lieferungen die Bundesregierung sich intensiv bemüht, rechtssicheren Grund für solche Waffenlieferungen auch für alle Waffenlieferungen zu haben. Und ich sage Ihnen, wenn wir das Ergebnis der Militäroperation in Gaza anschauen, wenn wir sehen, dass Premierminister Netanyahu das Gleiche für den Libanon angekündigt hat, dann sehen wir, wie schwierig es ist für die israelischen Streitkräfte, hier militärisch entlang der Vorgaben des internationalen Völkerrechts des internationalen humanitären Rechts zu operieren, weil es gerade die von vielen beschriebene Verschränkung von zivilen und militärischen Strukturen gibt. Ich nehme ein letztes Beispiel, um zu zeigen, wie schwierig es ist. Wir haben heute die Meldung bekommen, dass bei einem israelischen Raketenangriff auf die Stadt Nabatieh in Libanon der Gemeinderat getroffen worden ist, also zivile Gebäude. Der Bürgermeister ist nach Auskunft des Premierministers Mikati bei diesem Angriff ums Leben gekommen. Und es ist zu erwarten, dass es noch mehr zivile Opfer gibt. Und natürlich wissen wir nicht, inwiefern die in diesen zivilen Gebäuden befindlichen Personen mit der militärischen Arbeit der Hisbollah verschränkt war. Genauso wie wir wissen, dass der Kinderarzt, der bei der Arbeit im Krankenhaus durch die Beeper-Pager-Attacke ums Leben gekommen ist, nicht vielleicht der Reserve der Hisbollah angehört hat. Aber wir sehen doch an diesem Beispiel, wie schwierig das alles ist und auch wie schwierig die Abwägung und die Durchführung der Militäroperationen durch die israelischen Streitkräfte ist. Und umso wichtiger ist es, dass wir immer wieder auf die Notwendigkeit der Verhältnismäßigkeit des Vorgehens hinweisen. Und man kann das einfach nicht vom Tisch wischen. Allgemeine Bekenntnisse zur Staatsräson und zur Solidarität mit Israel werden der Komplexität der Lage nicht gerecht. Und deshalb bin ich froh, dass wir eine Bundesregierung haben, die genauso agiert, wie sie es getan hat, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Sie müssen bitte zum Schluss kommen.
Und deshalb bin ich auch froh, dass die Bundesregierung nicht nur auf die militärische Karte setzt, wie es die Netanyahu-Regierung seit über einem Jahr tut, sondern sich für einen Waffenstillstand, für die Freilassung der Geiseln und die Resolution 1701 einsetzt. Das ist der richtige Weg. Herzlichen Dank.
Das Wort erhält Lamia Kador für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Deutschland wird die Menschen in Israel niemals schutzlos den Angriffen seiner Feinde ausliefern. Ob der Beschuss nun durch die Hamas, durch die Houthis im Süden, Hezbollah im Norden oder dem Iran aus dem Osten erfolgt. Alles, was Israel braucht, um sich und seine Bürger gegen diese vom Iran orchestrierten Attacken zu verteidigen, haben wir in der Vergangenheit nach unseren Möglichkeiten, wie wir ja gehört haben, immer wieder gerade noch bereitgestellt. Und das werden wir, wie der Kanzler heute Morgen sagte, auch in Zukunft tun. Wenn wir also in solchen Momenten in die Büsche, schlagen würden, wäre unser Schutzversprechen an das Existenzrecht des einzigen jüdischen Staates auf dieser Welt nichts wert. Unser Schutzversprechen kann allerdings nicht bedingungslos für jede israelische Regierung gelten. Es kann kein Backup für jegliches militärisches Vorgehen sein. Wenn die Gefahr besteht, dass, Herr Kubicki, egal welche Regierung auf der Welt mit gelieferten Waffen humanitäres Völkerrecht brechen könnte, übrigens hat das Robert Habeck in seinem Video auch gesagt, dann müssen wir für einen Moment innehalten und solche Bedenken auch unter unseren Freunden klar und offen ansprechen, meine Damen und Herren. Und genau das, hören Sie ruhig weiter zu, und genau das haben die USA erst gestern, Herr Kubicki, wenn Sie sich schon außenpolitisch äußern, dann informieren Sie sich bitte dazu, auch das haben gestern die USA wieder zum Ausdruck gebracht und Israel auf ihr sogenanntes Lehi-Gesetz hingewiesen, dass die Regierung verpflichtet, Waffenlieferungen und Militärhilfen an die Einhaltung von humanitärem Völkerrecht zu binden. Das heißt, wenn man sich außenpolitisch äußert, dann muss man auch genau diese Kontexte kennen und auch ehrlich gesagt diese Standards. Und die gelten nicht nur für Israel. Das ist wichtig. Und ich finde es auch unsäglich, dass Sie die Hamas gleichzeitig mit Israel oder irgendwie mit Israel vergleichen. Wir wollen eine Terrororganisation an internationales Völkerrecht binden? Also Entschuldigung bitte, aber ich habe nicht vor, niemand hier hat hoffentlich vor, ernsthaft mit der Hamas darüber zu verhandeln, ob sie sich an Völkerrecht halten oder nicht. Das sind Terroristen, Punkt. Und da gibt es eigentlich keinen Anspruch, ernsthaft mit denen darüber zu diskutieren. Abgesehen von der Frage der enormen Zahl an Zivilopfern im Libanon und im Gazastreifen wurde jetzt auch UNIFIL im Libanon bei Kampfhandlungen angegriffen und auch getroffen. Laut der UN gab es sogar gezielte Angriffe israelischer Truppen auf UNIFIL. Und so etwas verstößt selbstverständlich gegen internationales Recht. Sowohl auf europäischer als auch auf US-Ebene wurde dieses Vorgehen als inakzeptabel angemahnt. Und das ist noch mal eine zusätzliche Dimension der Realität. An dieser Blauhelm-Mission sind Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten beteiligt. Aktuell bis zu 100 Personen, denen ich an dieser Stelle explizit danken möchte. Deren Einsatz haben wir erst im Juni fraktionsübergreifend verlängert. Koalition und Union und Kollege Ernst Erndl erwähnt gestern im Radio allen Ernstes einen zeitweisen Truppenabzug aus dem Südlibanon. Für die Gesundheit und Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten tragen wir, das Parlament, die Verantwortung. Und ich würde mir hier mehr Rückhalt für Sie von Ihnen wünschen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass die Bundesregierung vor all diesen Hintergründen Waffenexporte prüft, ist schlicht nichts anderes als verantwortungsvolles Regierungshandeln und im Übrigen ein sehr gewöhnlicher Vorgang. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wirklich bedenklich ist, dass sich hier einige von Ihnen unumwunden auf Vorwürfe stürzen, die von auflagenstarken Blättern lanciert werden. Die Behauptung von Israel würde durch die Grünen ein Bekenntnis eingefordert, sich von einem Völkermord loszusagen, sind schlicht erlogen und erfunden, würde ich meinen. Vor einer Stunde noch hat sich die Bundesaußenministerin in der Regierungsbefragung ausführlich dazu geäußert. Hier wird dreist mit Falschinformationen gearbeitet. Und das ist wirklich unerträglich in einer so ernsten Angelegenheit wie der Sicherheit Israels. War es nicht immer die Union, die gesagt hat, die Staatsräson lässt keinen Aktionismus zu, meine Damen und Herren. Ich erlebe hier gerade genau das Gegenteil. Und vielleicht noch ein letztes Wort zum Iran, auch nicht ganz unwichtig. Große Teile dieses Hauses haben deutlich gemacht, dass wir die Menschen in Israel stets gegen die Angriffe seiner Feinde verteidigen müssen und werden, ganz besonders gegen die Angriffe aus dem Iran, wie wir sie zuletzt am 1. Oktober gesehen haben. Und das waren Angriffe mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen, wie sie auch Russland in der Ukraine einsetzt und sich dafür von Teheran beliefern lässt. Genau dieses iranische Raketenprogramm und Irans Rolle als Ausrüster der sogenannten Achse des Widerstands war es übrigens, was die Große Koalition in all den Jahren über die Iran-Politik nie ernsthaft in den Blick genommen hat. Auch die Atomverhandlungen mit dem Regime 2015 haben diese Problemfelder bewusst ausgeklammert. Wenn wir also den Menschen, vor allen Dingen auch hier in Deutschland, den Jüdinnen und Juden, Israelis und auch die iranische und zum Teil sogar syrische Diaspora glaubhaft vor dem iranischen Regime schützen wollen, wie Sie ja auch immer behaupten, und ich finde es ja auch gut, dass wir das tun, ich komme zum Ende, dann nutzen Sie doch bitte auch Ihre Gelegenheiten, die Sie jetzt bereits dazu haben, und setzen Sie sich doch mit uns gemeinsam gegen einen Abschiebestopp in den Iran ein. Vielen Dank.
Für die Gruppe Die Linke erhält das Wort Dr. Gregor Gysi.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Von Deutschland ging der Zweite Weltkrieg aus, der über 60 Millionen Menschen das Leben kostete. Deshalb sollten wir nie wieder an Kriegen verdienen. Stattdessen könnten wir humanitäre Hilfe leisten. Deutschland ist aber der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt und verdient an vielen Kriegen mit. Deshalb begrüße ich jede Einschränkung und jeden Stopp von Waffenexporten. Die schrecklichen Gewalttaten und die Geiselnahmen der Hamas vom 7. Oktober 2023 sind schärfstens und ohne jedes Aber zu verurteilen. Ebenso scharf zu verurteilen sind die fortgesetzten Angriffe der Hamas, der Hisbollah und des Iran gegen Israel, das sie vernichten wollen. Ohne Zweifel hat Israel gegen solche Bestrebungen ein Selbstverteidigungsrecht. Ein sicherer und souveräner Staat Israel gehört eingedenk unserer historischen Verantwortung für das nur sehr schwer vorstellbare Menschheitsverbrechen des Holocaust zur Staatsräson Deutschlands. Ein sicheres und souveränes Israel wird es aber nur geben, wenn es zugleich ein sicheres und souveränes Palästina gibt. Die aktuelle israelische Regierung und Knesset stellen dies in Abrede. Leider, ich sage das so offen, ist Ministerpräsident Netanyahu auch aus persönlichen Gründen kein Teil der Lösung, sondern ein Teil des Problems. Doch 146 von 193 Mitgliedern der Vereinten Nationen haben Palästina anerkannt. Es wird höchste Zeit, dass Deutschland dies auch tut. Nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 droht sich im Nahen Osten ein Flächenbrand zu entwickeln mit immer neuen Eskalationsstufen. Zivilisten, darunter viele Kinder, leiden am meisten unter dem Krieg. Im Gazastreifen versteckt sich die Hamas hinter der Zivilbevölkerung, was ein Kriegsverbrechen ist. Das israelische Militär wiederum nimmt viele zivile Opfer in Kauf, was ebenfalls ein Kriegsverbrechen ist. Ein Kriegsverbrechen darf nie durch ein anderes beantwortet werden. Im Gazastreifen droht eine humanitäre Katastrophe. Inzwischen geraten auch UN-Truppen, die die Grenze zwischen dem Libanon und Israel überwachen sollen und ausdrücklich kein Mandat zum Eingreifen haben, ins Visier der israelischen Armee. Auch der Libanon ist ein Völkerrechtssubjekt, was scheinbar überall vergessen wird. Es ist aber auch festzustellen, dass die terroristische Hisbollah direkt und der Iran indirekt die libanesische Bevölkerung in einer Art Geiselhaft nehmen. Dieser Krieg wird letztlich der Sicherheit Israels schaden, nicht nutzen. Ein Waffenstillstand und die Befreiung der israelischen Geiseln auf politischem Weg sind das Gebot der Stunde. Die Bundesregierung sollte die Sicherheit und Souveränität Israels mit einer umfassenden diplomatischen Initiative zur Beendigung des Krieges, zur Freilassung der Geiseln und zum Beginn von Verhandlungen für eine dauerhafte Lösung des Nahostkonflikts stärken.
Nächster Redner ist Dr. Markus Faber für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Mein Kollege Kubicki hat gerade ausgeführt, dass er nicht glauben will. Als Abgeordnete sind wir, glaube ich, alle gut beraten, nicht zu glauben, sondern wissen zu wollen. Und dementsprechend haben wir, glaube ich, einiges an parlamentarischer Arbeit in diesem Zusammenhang vor uns. Wir haben vor einem Jahr gesehen, wie Terrororganisationen wie die Hamas Zivilisten in Israel, mit ihnen umgehen, wie sie sie ermorden, wie sie entführen, wie sie sie vergewaltigen, wie sie Videos davon drehen und sie ins Internet zu stellen, um die Opfer weiter zu demütigen. Das ist die Realität seit gut einem Jahr. Meine Damen und Herren, das darf sich nicht wiederholen. Das darf sich nicht nur wiederholen, sondern die das getan haben, die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Und Israel zieht diese Menschen zur Verantwortung. Israel tut das militärisch und Israel versucht dabei Zivilisten zu schonen, Herr Schmid. Das unterscheidet im ganz Wesentlichen Israel von der Hamas. Israel versucht, Zivilisten zu schonen und versucht, sich nicht an ihrem Leid zu ergötzen. Das ist ein zentraler Unterschied. Das ist nicht immer leicht, weil diese Terroristen sich unter Krankenhäusern verstecken. Das ist nicht immer leicht, weil diese Terroristen sich in Grundschulen verstecken. Das ist nicht immer leicht, weil diese Terroristen sich ihre eigene Zivilbevölkerung zum Schutzschild machen, ihre eigene Zivilbevölkerung missbrauchen und Krankenhäuser und Grundschulen zu militärischen Zielen machen. Das ist aber kein Fehler Israels. Das ist ein Verbrechen der Hamas, meine Damen und Herren. Wir haben als Deutschland am und nach dem 7. Oktober letzten Jahres richtig und schnell reagiert. Wir haben im letzten Jahr Israel unterstützt. Wir haben Israel militärische Ausrüstung schnell und unkompliziert geliefert, und das war auch richtig so. Das war richtig so und das ist auch richtig so, und das darf auch nicht aufhören, nur weil es gerade mal etwas weniger opportun ist, meine Damen und Herren. Die militärische Unterstützung eines der überfallenen Demokratie muss weitergehen, und sie darf nicht blockiert werden von niemandem, insbesondere von niemandem, der in diesem Land Verantwortung trägt. Ich habe mit vielen weiteren Abgeordneten aus allen demokratischen Fraktionen dieses Hauses in den letzten Monaten viele Gespräche geführt, viele Gespräche mit den verantwortlichen Ministerien, insbesondere dem Bundeswirtschaftsministerium als federführendem Ministerium, dem Auswärtigen Amt. In vielen Gesprächen haben wir versucht, die Genehmigungsprozesse zu beschleunigen und Blockaden zu lösen, über Monate. Und das ist nicht gelungen. Dass hier Gerichtsverfahren angeführt werden, weil ein angebliches Bekenntnis Israels zum humanitären Völkerrecht fehlt, das finde ich persönlich absurd. Israel ist ein demokratischer Rechtsstaat, so wie Deutschland ein demokratischer Rechtsstaat ist. Israel ist ein enger Bündnispartner von uns, und Israel hält sich genauso an das humanitäre Völkerrecht, wie wir das tun würden. Und es tut insbesondere uns als Deutsche nicht gut, Israel das Gegenteil vorzuwerfen und schriftlich andere Konzessionen zu verlangen. Israel ist die stärkste Demokratie in der Region, und wir können über die Türkei gerne noch sprechen. Und wir sollten darauf beharren, dass Genehmigungen jetzt wieder ausgestellt werden. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt seit einer Woche wieder der Fall ist. Das ist sehr gut. Auch das kann man ja mal hervorheben. Seit einer Woche hat sich etwas bewegt. Man kann mit den deutschen Unternehmen sprechen, die hier entsprechend zur Verteidigung Israels beitragen. Da kann man sich auch bei allen bedanken, die daran mitgewirkt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen auch von der Union, man kann sich dort bei allen bedanken, die daran mitgewirkt haben. Bei Ihnen, aber auch bei allen Kollegen, auch aus der Grünen-Fraktion kann man sich bedanken. Und insbesondere auch bei den Mitgliedern des Bundessicherheitsrats, die jetzt ihre Blockade aufgegeben haben und die wieder unterstützen. Angesichts der letzten Monate jedoch muss auch jeder prüfen, ob sein Kompass zur Unterstützung Israels noch stimmt. Angesichts der letzten Monate müssen wir auch darüber reden, ob der Kompass, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist, ob dieser Kompass bei jedem noch ist, richtig ist, oder ob Sie Ihren Kompass vielleicht an der einen oder anderen Stelle nachjustieren müssen. Und vielleicht müssen wir auch darüber reden, bei wem ein solcher Kompass zerbrochen ist und wer sich deshalb vielleicht auch besser mit anderen Themen beschäftigen sollte in der Zukunft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, dass wir den jetzigen Prozess fortsetzen. Ich hoffe, dass wir die zentrale Demokratie im Nahen Osten weiter unterstützen bei ihrer Selbstverteidigung. Wir sollten Israel jetzt und in der Zukunft so behandeln wie unsere 31 NATO-Partner auch. Vielen Dank.
Der nächste Redner ist Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Debatte am vergangenen Donnerstag war enorm wichtig, und sie war wirksam, denn sie hat nach meiner Einschätzung eine Änderung der deutschen Politik in einem zentralen Thema der Außenpolitik bewirkt. Denn die Tatsache, dass wir das Thema Waffenlieferungen an Israel hier offensiv angesprochen haben, hat dazu geführt, dass der Bundeskanzler diese Erklärung abgegeben hat, die am Donnerstag hier, wo er den Fraktionsvorsitzenden der SPD zur Seite geschubst hat, abgegeben hat.
Entschuldigen Sie bitte. Darf ich bitte noch mal daran erinnern, dass der Redner jetzt hier vorne steht und Diskussionen bitte nach draußen verlagert werden? Bitte schön.
So, also offensichtlich ist auch diese Aktuelle Stunde notwendig und wichtig, denn sie knüpft da an, wo wir am Donnerstag stehen geblieben sind. Mein Vorschlag wäre jetzt an die Mitglieder der Regierung und der Regierungskoalition, dass man nach den vielen richtigen Dingen, die man in der Israel-Politik in den letzten Monaten gemacht hat, jetzt einfach dazu steht, dass diese Kurskorrektur, nämlich eben Waffenanforderungen, Wünsche der Israelis nicht dilatorisch oder verzögernd zu behandeln, sondern zügig zu bearbeiten, dass man diesen Kurswechsel jetzt eingesteht, dass man sich dazu bekennt, dass man das jetzt anders macht und durch tätige Rolle unseren Freunden in Israel zeigt, dass man auch ein Stück weit gelernt hat und dass man ein Stück weit die Dinge nun anders sieht und ernster nimmt, als man das vorher getan hat. Und in diesem Sinne, ich meine, Herr Kubicki hat heute Nacht, als er die Rede geschrieben hat, wahrscheinlich den Shakespeare Julius Caesar neben sich liegen gehabt. Das kam mir so ein bisschen vor wie die Rede von Marc Anton an die Römer. Sie sind alles ehrenwerte Leute. Oder das Fragezeichen dahinter muss sich jeder dann selbst denken. Ich glaube, wir haben eine Chance, dass von dieser Debatte um diese Waffenlieferung jetzt auch eine neue Geschlossenheit in der Regierung, zwischen den Regierungsfraktionen und mit der demokratischen Mehrheit im Hause einsetzt. Und dazu sollte man sich einfach bekennen. Und tätige Reue wird für mich bedeuten, dass wir uns jetzt als Deutscher Bundestag gemeinsam genau angucken, dass der Bundeskanzler Wort hält. Das, was er am vergangenen Donnerstag hier vom Mikrofon gesagt hat, das, was er heute hier in der Regierungserklärung zum Europäischen Rat gesagt hat, dass wir schon in den nächsten Tagen und Wochen in den Ausschüssen und im Bundestag nachfragen, was ist denn konkret gelaufen, dass wir uns auch bei unseren Freunden in Israel versichern. Ist das jetzt anders als vorher? Und ich würde noch einen Aspekt hinzufügen wollen. Es gibt auch viele andere Felder, wo wir unsere Unterstützung, unsere Solidarität mit Israel vielleicht noch stärker zeigen können und könnten, als wir das schon tun. Und da hat die Kollegin Kadoya einen Punkt angesprochen, das ist die Iran-Politik. Ich erkenne an, dass Sie als Außenministerin persönlich sich einsetzen für die Listung der Terrororganisationen, der Revolutionsgarden als Terrororganisation auf europäischer Ebene. Das ist ein schwieriger Weg. Sie haben es persönlich vorgetragen, dem Ganzen das nötige Gewicht gegeben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Durchsetzung dieses Projektes. Aber wir haben hier in Deutschland transnationale Repression, iranische Akteure, die nach meiner Überzeugung vom iranischen Staat dafür bezahlt werden, dass sie hier bei uns in Deutschland und Europa Menschen unterstützen. Wir haben Akteure hier, iranische Akteure, die hier Geld waschen, die hier Geschäftstätigkeit ausüben, die wiederum dem iranischen Staat letztlich die Mittel zur Verfügung stellen, mit denen die Raketen gebaut werden können, mit denen Israel beschossen wird. Ich finde, wir brauchen in Deutschland, ähnlich wie wir das bei der Terrorabwehr haben, einen vernetzten Ansatz des Außenministeriums, des Innenministeriums, der Ministerien der Länder, der Verfassungsschutzinstitutionen, des Staatsschutzes, dass wir tatsächlich ein komplettes Lagebild kriegen, was eigentlich in unserem Land stattfindet. Ich habe den Eindruck, wenn ich mit einzelnen Innenministern spreche, dass man dieses Lagebild noch nicht hat. Und wenn es uns gelingen würde, den Sumpf Iran, den größten Spoiler der Friedenspolitik in der ganzen Region, wenn nicht in der ganzen Welt, wenn es uns gelingen würde, den einzuhegen und ihn daran zu hindern, weiter die Hisbollah zu steuern, die Hamas zu füttern, die Houthis zu füttern, die Vertreibung, die Zerstörung Israels und die Vernichtung aller Juden zu erreichen zu wollen. Wenn wir ihn daran hindern können, dann würden wir tatsächlich unseren israelischen Freunden den größten Dienst erfüllen, den man ihnen erfüllen kann. Und mein Vorschlag wäre, dass wir auf diesem Wege, was können wir tun, um Israel wirklich nachhaltig zu helfen in dieser schwierigen Situation, sowohl was die Waffenlieferungen angeht, aber auch was konkrete Politik angeht, Stichwort Iran, andere Felder könnte man anfügen, dass wir da einen Zahn zulegen. Und dafür biete ich auch die Unterstützung der Oppositionsfraktionen CDU/CSU an. Herzlichen Dank.
Jörg Nürnberger erhält das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn der Debatte möchte ich schon zum Ausdruck bringen, dass ich es einigermaßen anmaßend finde, hier von Seiten der Union der Bundesregierung unterstellen zu wollen, man hätte mit Absicht Waffenlieferungen für Israel verzögert oder gar bewusst über Monate hinweg zurückgestellt. Verinnerlichen wir uns die Situation. Am 7. Oktober 2023 hat Hamas Israel angegriffen, unendliches Leid über die israelische Bevölkerung gebracht. Die Zahlen sind heute genannt worden. Dieses Trauma wird die Menschen in Israel über Generationen belasten. Es hat sich eingebrannt in das kollektive Gedächtnis dieser Nation. Die sogenannte Achse des Widerstands hat Israel zum gemeinsamen Feind erklärt. Die Hamas greift aus Südwesten an, die Hisbollah aus dem Norden, der Iran aus dem Osten, die Houthis aus dem Jemen im Süden. In dieser Situation, und das ist der Konsens doch bei den demokratischen Fraktionen im Haus, ist es rechtlich, politisch und militärisch zulässig, dass sich der Staat Israel an allen diesen vier Fronten verteidigt. Gegen die Hamas, gegen die Hisbollah, gegen die Houthis und natürlich auch gegen den Urheber, den Iran. Wir als Deutschland stehen dabei fest an der Seite Israels. Daran gibt es bei den demokratischen Kräften in diesem Haus keinen Zweifel und auch kein Wenn und Aber. Dazu hat sich der Bundeskanzler eindeutig und mehrfach bekannt. Diese Unterstützung umfasst eben auch militärische Güter und damit auch Waffen und Munition aus Deutschland. Und gibt es solche Entscheidungen im Bundessicherheitsrat, die aus ganz guten Gründen geheim sind, damit sie in allen ihren Aspekten beraten werden können, ohne dass es die Öffentlichkeit in allen Details mitsprechen kann? Dann wird das BMWK formal diese Ausfuhren genehmigen. Dieses Verfahren ist seit vielen Jahren eingeübt. Es galt auch zu Zeiten, als die Kanzlerin noch Dr. Angela Merkel hieß. Jeder Einzelantrag ist sorgfältig zu prüfen. Und es zeigen doch auch die Diskussionen bei unseren Partnern und den wenigsten Verbündeten Israels, den USA, dass auch dort diese Diskussion im Detail geführt wird. Man kann diese Diskussion nicht einfach leichtfertig zur Seite schieben. Und einer der Gründe, warum diese Diskussionen zu führen sind, ist die Abschätzung von Waffenlieferungen aus den Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Wir wissen alle, dass Kriegseinsätze dazu führen, dass auch Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir müssen abwägen, ob unsere Waffenlieferungen dazu einen Beitrag leisten oder ob wir durch die Nichtlieferung von Waffen vielleicht dort etwas Schreckliches verhindern können. Alle diese Argumente müssen abgewogen werden, und am Ende muss eine vernünftige Entscheidung getroffen werden. Es geht aber darüber hinaus auch auf die Angriffe auf unsere Soldatinnen, auf die Soldatinnen und Soldaten der im Südlibanon stationierten UNIFIL-Truppen, die zwischen die Fronten Israels und der Hisbollah geraten sind. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass dieser Einsatz nicht zuletzt der Verbesserung der Sicherheit Israels dient, auch wenn er in der Vergangenheit nicht alle Angriffe aus dem Süden Libanons gegen Israel verhindern konnte und es leider auch jetzt nicht kann. Rund 10.000 Soldatinnen aus vielen Ländern, darunter etwa 100 deutsche Kräfte an Land und an See, sind eingesetzt. Sie sind in den letzten Tagen mehrmals unter Beschuss geraten. Es gibt Berichte, dass sie dem Einsatz von Reizgas ausgesetzt wurden. Hier muss ganz klar eine Grenze gezogen werden. Angriffe auf UN-Truppen sind eben ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Solche Angriffe sind nicht hinnehmbar, und sie müssen eingestellt werden. Das darf man auch unter Freunden ausdrücklich so sagen. Auch im Rahmen der Selbstverteidigung Israels darf die Mission UNIFIL nicht Ziel von Angriffen sein. Es ist eine Verpflichtung, die der Staat Israel selbst eingegangen ist, die nicht von außen vorgegeben wird. Und das zeichnet eben auch demokratische Staaten aus, dass sie sich an solche Verpflichtungen halten und grenzt sie von der Barbarei von Terroristen ab, wie sie die Hamas begeht. Für unsere Soldatinnen und Soldaten vor Ort tragen wir als Abgeordnete, vor allen Dingen auch wir als Mitglieder des Verteidigungsausschusses, in besonderem Maße Verantwortung. Wir sind es, die die Einsätze beschließen. Wir erwarten von der Bundesregierung und der Bundeswehr, dass sie auch weiterhin aufmerksam die Entwicklung der Lage im Süden Libanons beobachtet und bei einer möglichen dramatischen Lageentwicklung die notwendigen Maßnahmen zum Schutz unserer Kräfte ergreifen wird. Ich danke unseren eingesetzten Soldatinnen und Soldaten, die bei UNIFIL, aber auch in der Region, in Jordanien und im Irak zur Stabilität des Nahen Ostens und damit auch zur Sicherheit Israels beitragen. Wir unterstützen die Bundesregierung und ganz besonders auch Sie, Frau Außenministerin, bei Ihren Bemühungen, die Lage in der Region zu stabilisieren. Wir stehen dazu, Israel auch mit militärischen Gütern zu beliefern. Diese Zusammenarbeit in der Rüstung ist nämlich nicht nur einseitig. Auch wir profitieren davon. Israel unterstützt auch Deutschland beim Aufbau einer wirksamen Luftverteidigung, und das ist gut so. Und am Ende würde ich mir wünschen, in Richtung an die Union und zum Teil der FDP, wir sollten diese Debatte versachlichen. Vielen Dank.
Das Wort erhält Amira Mohamed Ali für die Gruppe BSW. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, seit über einem Jahr herrscht im Nahen Osten Krieg. In Gaza, im Westjordanland, im Libanon und womöglich bald auch im Iran. Die Lage ist hochgefährlich. Was es jetzt bräuchte, wären Besonnenheit und Respekt vor dem Völkerrecht. Aber das Gegenteil geschieht. Ja, Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung, aber es gibt kein Recht darauf, Kriegsverbrechen zu begehen. Über 40.000 Menschen sind im Gazastreifen getötet worden. 70% davon sind Frauen und Kinder. 80% der dortigen Gebäude sind dem Erdboden gleichgemacht. Kriegsberichterstatter, Ärzte und Hilfskräfte berichten davon, dass sie noch nie in ihrem Leben ein solches Elend gesehen haben. Aktuell sind 400.000 Menschen im Norden Gazas eingekesselt und drohen dort zu verhungern und zu verdursten, weil Israel seit dem 1. Oktober keine Lebensmittelkonvois mehr durchlässt. Hier geschieht ein Menschheitsverbrechen. Trotzdem steht die Bundesregierung weiterhin nahezu unkritisch an der Seite der israelischen Regierung und will sogar weiter Waffen liefern. Die israelische Armee beschießt inzwischen sogar UN-Blauhelmsoldaten. Es ist offensichtlich, dass für Netanyahu und seine ultrarechte Regierung überhaupt keine Haltelinien mehr existieren. Trotzdem gibt die Bundesregierung sich damit zufrieden, dass Netanyahu bescheinigt, er werde mit deutschen Waffen das Völkerrecht schon nicht brechen. Was für ein Hohn! Andere EU-Staaten haben längst Konsequenzen gezogen und die Waffenlieferungen gestoppt. Spanien, Irland, die Niederlande, jetzt auch Frankreich, auch Deutschland muss diesen Weg gehen. Ja, die Verbrechen der Hamas vom 7. Oktober 2023 sind durch nichts zu rechtfertigen, und die Geiseln müssen sofort freigelassen werden. Terror kann man aber nicht mit Terror bekämpfen. Kolleginnen und Kollegen, es braucht einen Staat Palästina, wie unter anderem Norwegen, Irland und Spanien ihn anerkannt haben. Auch Deutschland sollte das tun. Der lange Krieg, der sich im Nahen Osten abzeichnet, verlangt nach Diplomatie und nicht nach weiteren Waffenlieferungen. Danke schön. Und der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde ist Frank Schwabe für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! Das Existenzrecht Israels ist Staatsräson. Das ist hier mehrfach in der Debatte beschrieben worden. Und auch wenn ich von Herrn Hart sehr wohl wahrgenommen habe, so ein Angebot, vielleicht diesen Konflikt jetzt auch etwas zu beruhigen, will ich trotzdem sagen, zu Staatsräson gehört eben auch keinen falschen Eindruck über die Unterstützung Deutschlands gegenüber Israel hier aufkommen zu lassen. Weil diese Debatte wird ja auch gehört, nicht nur in Israel, die wird auch im Iran gehört oder im Libanon oder anderswo. Und soll da ernsthaft der Eindruck entstehen, dass Deutschland willens wäre, Waffenlieferungen an Israel zu verweigern? Und deswegen finde ich wirklich, dass wir uns mäßigen sollten innerhalb der Debatte und nicht uns beziehen auf irgendwelche seltsamen Medienorgane. Und ich habe das sehr wohl wahrgenommen, auch wenn Herr Kubicki jetzt gerade nicht mehr da ist. Und wenn er beim nächsten Mal übrigens Vizepräsident ist, dann werde ich auch eine Minute überziehen. Auch wenn ich das wahrgenommen habe, was er gesagt hat. Die Außenpolitiker, auch wenn Michael Link jetzt wieder da ist, waren nicht anwesend in der Debatte vorhin. Und es war schon etwas befremdlich, ehrlich gesagt, Herrn Kubicki am Ende für die FDP-Fraktion außenpolitisch hier argumentieren zu lassen. Ich will zitieren aus dem Tagesspiegel heute die Position der US-Regierung. Sollte sich die Situation für die Menschen in den abgeriegelten Küstenstreifen nicht innerhalb von 30 Tagen spürbar verbessern, drohe ein Verstoß gegen US-Gesetze zur militärischen Unterstützung, hieß es aus Washington. Das ist die US-Position. Jetzt stellen Sie sich mal vor, irgendjemand aus der deutschen Bundesregierung hätte das hier an dieser Stelle oder in der Bundespressekonferenz oder wo immer gesagt. Deswegen will ich nur sagen, wecken Sie nicht den Eindruck, dass Deutschland in einer Position wäre, die da isoliert ist. Im Gegenteil. Wir stehen zum Existenzrecht Israels so gut wir es können. Übrigens ist das sehr, sehr schwierig, das international zu organisieren. International versteht man diese Debatte hier nämlich überhaupt nicht. Wir werden wahrgenommen international als das Land, das mit den USA Israel am meisten unterstützt. Deswegen ist das eine sehr seltsame innenpolitisch motivierte Debatte, die wir hier führen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zur Staatsräson gehört übrigens auch, dass wir nicht den Fehler machen, die Staatsräson des Existenzrechts Israels zu verwechseln mit der Frage, wie wir mit einer israelischen Regierung umgehen, die man sehr wohl kritisieren kann und auch kritisieren muss für das eine oder andere, was sie da entsprechend tut. Und ich würde sogar weitergehen und sagen, wenn wir wollen, dass die Existenz Israels gesichert ist, dann muss man auch dieser Regierung, die teilweise jedenfalls auch von Rechtsextremen gestellt wird, auch manchmal sagen, wo denn entsprechend die Grenzen auch der internationalen Politik sind. Wir wollen, dass Israel stark ist, stark, militärisch stark ist. Wir wollen aber eben auch, dass am Ende der Ausgleich in der Region gesucht wird, weil nur das am Ende die Existenz Israels ermöglicht und sichert. Und ich will zu den Waffen noch mal ausdrücklich sagen, damit da gar kein Zweifel aufkommt. Und das muss man allen sagen, allen, die hier geredet haben. Wenn Israel nicht militärisch stark wäre, so wie es ist, und ein militärisches Übergewicht hatte, mit dem man auch verantwortungsvoll umgehen muss, dann wäre der Staat Israel schon heute nicht mehr existent, und er würde auch in Zukunft nicht existieren können. Deswegen natürlich gehört es zur Staatsräson Deutschlands, am Ende Israel die notwendigen Waffen zur Verfügung zu stellen, sich gegen äußere Feinde wehren zu können. Das Existenzrecht Israels ist ein Gebot der deutschen Geschichte und ist unsere Verantwortung. Es ist aber auch ein Gebot der deutschen Geschichte und unsere Verantwortung, uns unbedingt für das Völkerrecht und für die Menschenrechte einzusetzen und uns nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. Das wäre ganz verheerend und ganz schrecklich. Und deswegen ist es natürlich absurd, dass ein Land wie Nicaragua uns verklagt. Und trotzdem müssen wir die internationalen Gerichte doch ernst nehmen, vor denen Nicaragua uns verklagt. Auch das ist die Verantwortung Deutschlands. Und deswegen noch einmal, wir haben die Verantwortung, das Existenzrecht Israels zu sichern. Wir haben aber auch die Verantwortung, deutlich Position zu beziehen, dort, wo wir jedenfalls nicht mehr so genau wissen, ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. Und das kann doch, da kann es doch gar keinen Zweifel geben. Wenn wir eine UN-Mission haben, die von uns mandatiert ist, die von uns hier beschlossen wird, wo Soldatinnen und Soldaten ihr Leben aufs Spiel setzen aus Deutschland, dann müssen wir doch klar sagen können und müssen auch klar sagen, dass es inakzeptabel ist, wenn Israel auch nur vermutlich auf solche UNIFIL-Einheiten geschossen hat. Und ich finde, das gehört auch mit dazu. Das gehört auch zur Kritikfähigkeit. Und am Ende geht es darum, das Völkerrecht zu schützen, die Menschenrechte zu schützen. Und ich bin mir sicher, dass das auch die beste Gewährleistung ist, das Existenzrecht Israel zu schützen. Und das tun wir hier, jedenfalls in der Mitte, der demokratischen Mitte des Deutschen Hauses, des Hohen Hauses.
Ein deutsches Haus ist es auch. Und damit ist die Aktuelle Stunde beendet. Ich bitte Sie zügig, die Plätze zu wechseln. Und rufe auf den Zusatzpunkt 2, Beratung der Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutschland für angemessene Standortkosten, effiziente Abfertigung und sichere Arbeitsplätze. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Und wenn Sie soweit sind, dann eröffne ich die Aussprache und das Wort erhält Jürgen Lenders für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Airlines und die Flughäfen in Deutschland haben ein schwieriges Marktumfeld und stehen im großen Wettbewerb zu anderen internationalen Standorten innereuropäisch, aber auch außerhalb von Europa. Sie sind maßgeblich an der regionalen Wertschöpfung beteiligt, schaffen Arbeitsplätze, die modern und gut bezahlt sind und haben trotzdem auch ein starres Kostenkorsett zu tragen. Aber, meine Damen und Herren, was wir sicherlich nicht machen können, diese Kosten so lange runter zu subventionieren, bis wir mit Ländern in anderen Regionen dieser Welt mithalten können. Meine Damen und Herren, das kann von uns niemand erwarten. Ich habe es in der ersten Rede schon gesagt, die Betrachtung der Standortkosten ist nur ein Teil des Problems. Mensch und Maschine, wenn ich das mal so übersetzen darf, das ist das, was auch den Airlines fehlt. Menschen, Personal und diese Bundesregierung in Gänze und Volker Wissing als Bundesverkehrsministerin insbesondere kennt auch um die Probleme der Branche. Darum haben wir auch gehandelt, meine Damen und Herren. Wir haben gerade, was die Zuverlässigkeit und Sicherheitsüberprüfung anbelangt, deutliche Fortschritte auf den Weg gebracht. Meine Damen und Herren, die flugmedizinische Untersuchung war immer in der Kritik. Dort hat es einen deutlichen Haushaltsansatz gegeben, der einen deutlichen Zuwachs und ja in Gänze natürlich auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz dient natürlich dazu, auch das Problem Mensch bei den Airlines und bei den Airports irgendwo in den Griff zu kriegen. Das kann man sehen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, kann man natürlich aber auch zur Seite wischen, wenn man daran interessiert ist, ein anderes Bild zu zeichnen. Die Flughafenentgelte, Herr Kollege Simon, Sie werden mit Sicherheit gleich darauf eingehen, das ist zum Beispiel auch eine Ländersache. Ich kenne keine Branche, ich kenne keinen Bereich in der Verkehrspolitik, der so stark in Kompetenzen auseinandergeht, wie es die Luftverkehrspolitik ist. Europäische Ebene, Bundesebene, Länderebene, kommunale Ebene in den einzelnen Ressourcen. Meine Damen und Herren, Sie müssten dann, wenn Sie das gesamte Bild stellen wollen, aber auch alle Aspekte irgendwann mal anschneiden und nicht allein, wofür der Bund zuständig ist. Und damit trägt auch keiner alleine Verantwortung, Herr Kollege. Damit trägt nicht einer alleine für die hohen Standortkosten. Da müssen wir uns schon in Gänze und das Gesamtbild betrachten. Aber diese Bundesregierung hat auch gehandelt. Die Luftsicherheitsgebühren, Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums. Sie lassen sich auch erklären, weil es dort deutliche Personalkostensteigerungen gegeben hat und seit 2015 nicht mehr angefasst worden sind. Es wäre auch gut gewesen, in Ihrer Regierungsverantwortung dort schon mal einen moderaten Anstieg mal in Angriff zu nehmen. Dann hätte der Anstieg weitaus weniger diese Branche getroffen. Und meine Damen und Herren, es ist diese Bundesregierung gewesen, die die neue Welt eingeführt hat, damit dann auch entsprechend dann auch zukünftig Kosten auch gedämpft werden können, die AirPods mehr Gestaltungsmöglichkeiten bekommen. Der Deckel ist auf 15 Euro festgelegt worden mit einem schrittweisen Anstieg. Das hätte auch nach Aussagen mancher Experten deutlich höher sein können. Das haben wir gemacht. Die Flugsicherungsgebühren, meine Damen und Herren, ist einer der kleinsten Bereiche, der aber dann immer wieder sehr gerne genannt wird. Sprich also die Kosten für die Fluglotsen. Wenn wir uns anschauen, dass dort auch erhebliche Personalressourcen gehoben werden mussten, lassen sich auch diese Gebühren deutlich erklären. Aber lassen Sie mich zum Schluss sagen. Die Luftverkehrssteuer. Es ist auch aus unserer Sicht der Liberalen notwendig, dass die Luftverkehrssteuer zukünftig eher zu einer Abgabe wird und auf eine europäische Ebene gehoben wird. Und diese europäische Ebene, meine Damen und Herren, haben wir dann noch ein ganz anderes Problem. Der Bundesverkehrsminister wird heute Abend bei der Veranstaltung bei der Luftverkehrswirtschaft es auch deutlicher sagen, die ab 2026 vorgesehene nationale Quote für die Beimischung von E-Kerosin muss aus unserer Sicht der Liberalen fallen, muss gestrichen werden, damit wir hier nicht weiter zu einer Wettbewerbsverzerrung der deutschen Standorte kommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Nächster Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Ulrich Lange.